Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Folge 223 von Hoffefunk, in der ich zunächst mal die allgemeine Perspektive einnehmen will. Ganz unabhängig davon, ob ihr jetzt TSG-Fan seid oder nicht. Und ich würde vermuten, 95% der Hörerschaft ist das ja wohl. Ich glaube aber, dass viele Fußballfans allgemein denken, okay, ja, die TSG hat sich wieder stabilisiert, die werden wohl nicht absteigen, das wird so graues Mittelfeld. Aber was, glaube ich, ganz, ganz viele nicht auf dem Schirm haben, ist, was wir jetzt für ein Anfangsprogramm hatten in den ersten 5 Spielen. Und man muss wirklich sagen, dass dieses Anfangsprogramm und die Punktzahl, die wir rausgeholt haben dabei, schon dafür sprechen könnte, dass es Richtung Europa gehen kann, wenn die Mannschaft einigermaßen stabil bleibt. Denn die nächsten 5 Spiele sind wesentlich, wesentlich einfacher als die letzten. Was sagst du, Jonas? Total wilder Take oder ist da was dran?
Ja, hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen. Ja, man hat natürlich, es ist natürlich die Gefahr, dass man sich damit die Finger verbrennt.
Klar.
Aber grundsätzlich hast du recht. Also ich glaube tatsächlich, dass keine andere Mannschaft in Summe so ein schweres Anfangsprogramm hatte. Wir haben jetzt 5 Spieltage rum und wenn wir mal so ein bisschen Dortmund und Leipzig ausklammern, die das theoretisch auch könnten, dann haben wir mit Bayern, Leverkusen und Eintracht Frankfurt eigentlich 3 massive Champions-League-Anwärter schon im Programm gehabt. Ne? Und haben ganz da genau, gut gegen ganz Frankfurt genau. Und Bayern haben wir natürlich keine Punkte geholt. Aber da werden ja die meisten Mannschaften keine Punkte holen. Und allein schon, dass wir die rum haben, dass wir trotzdem eine solide Punkteausbeute hatten, ne, gegen Leverkusen sogar den Dreier geholt. Also ich sag dir das, wie es ist. Die Tabelle ist ein bisschen trügerisch, weil wir eigentlich, wenn wir das Programm mit einrechnen müssten oder einrechnen würden, dann sind wir eigentlich sogar weiter oben in der Tabelle.
Ja, ja, das gibt es tatsächlich in anderen Sportarten. Man nennt das dann oft Buchholzwertung. Da wird quasi berechnet, wie gut die Gegner sind. Das ist oft in Einzelsportarten wie Tennis, Tischtennis oder so der Fall, dass du quasi mit einem Faktor berechnest, auf welchem Tabellenplatz der Gegner ist.
Ja, und jetzt, David, stolpern wir halt nur über ein großes Problem der TSG Hoffenheim.
Ich weiß, was kommt. Hau raus.
Ja, und das ist selbstverständlich die Konstanz über das Jahr hinweg, auch gegen schlechte Gegner. Wie oft haben wir in den letzten Jahren es gehabt, dass wir, was weiß ich, ein extrem starkes Spiel hatten gegen Borussia Dortmund, wo wir den Punkte abgeknöpft hatten und wir dachten, boah, jetzt geht's nach Europa oder jetzt geht's bergauf. Und dann dachten wir, ja, nach so einem starken Dortmund-Spiel in der Woche drauf kommt als Beispiel der FC Augsburg oder Heidenheim oder was auch immer. Und dann haben wir grottig gespielt, haben letztes Jahr doch, glaube ich, am Ende auch Punkte gelassen gegen St. Pauli, Punkte gelassen gegen andere Absteiger. Also wir sind schon in den letzten Jahren nicht gerade dafür bekannt, die Spiele auch zu gewinnen, die du eigentlich auf dem Papier gewinnen musst. Und das ist ja das auch eigentlich hauptsächlich meine Kritik der letzten Jahre. Jetzt trennt sich halt eben die Spreu vom Weizen, weil ne, die Mannschaft ist eine komplett andere. Chris Ilzer hat jetzt quasi das erste Jahr so richtig Sommervorbereitung gehabt. Da könnten wir ja eigentlich ein bisschen frohen Mutes sein, dass sich das dieses Jahr ändert. Mhm. Ich warne nur. Ich warne nur, dass wir jetzt nicht zu euphorisch sein sollten, weil wir jetzt denken, boah, wir haben die nächsten 3-4 Spiele einfache Gegner, da geht es richtig hoch in der Tabelle. Diese Spiele musst du auch erstmal gewinnen.
Absolut, ja, das ist ein Problem, das es eigentlich mindestens gibt, seit es diesen Podcast gibt. Und das sind jetzt weit über 5 Jahre. Und das ist ein großes, großes Problem. Trotzdem, was hat mich eigentlich zu dieser Aussage gerade gebracht? Es sind eigentlich mehrere Aspekte. Einerseits, ne, dass es vor allem natürlich, dass es jetzt gegen Freiburg so lief, wie es eben lief. Das war wirklich nichts für Feinschmecker, gerade in der zweiten Halbzeit. Ne. Freiburg ein sehr unangenehmer Gegner, gerade für uns, jetzt auch wieder in Form gekommen. Ne. Die letzten 3 Spiele von Freiburg davor waren top. Das wäre eigentlich ein typisches Spiel gewesen, das wir eigentlich hätten verlieren müssen. Ne. Auf der anderen Seite dann vielleicht auch noch, ja, so die allgemeine Situation. Ne? Also schauen wir uns mal an, was da teilweise wieder in der Abwehr los ist. Jetzt saß ein Haidari wieder draußen, beziehungsweise war, glaube ich, sogar angeschlagen. Das heißt, dann musste wieder Ranac und Chavez reinwerfen. Also eigentlich auch wieder so ein gewisses Chaos in der Abwehr, aber so richtig anhaben kann uns das eigentlich auch nichts. Und das ist schon in gewisser Weise sehr ermutigend. Achso, und ein dritter Punkt vielleicht noch, dass wir jetzt einfach jemanden haben, den wir letzte Saison nicht hatten, der regelmäßig und konstant trifft. Ne? Fisnik Aslani jetzt schon mit dem vierten Treffer. Und das ist schon grundsätzlich ermutigend. Aber natürlich besteht die Gefahr, dass das passieren könnte, immer.
Genau, aber ich habe ja letzte Woche schon gesagt, in Vorbereitung auf das Spiel, dass ich auswärts in Freiburg auf jeden Fall mit einem Punkt zufrieden wäre. Und das bin ich auch, das unterschreibe ich nach wie vor. Aber es war ein ekliges Spiel, es war jetzt auch nicht wirklich schön anzugucken. Ne? Es war jetzt auch keine Offensivschlacht. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wenn es ein Team verdient gehabt hätte, dieses Spiel zu gewinnen, dann hätte ich mich für unsere Mannschaft entschieden. Ne? Also wir haben hinten raus nochmal versucht, Gas zu geben, versucht, das Tor zu erzwingen. Absolut. Hatten ja auch nochmal diese Riesenchance von Lemperle direkt vorm Tor, in der, glaube ich, 87., 88. Und lasst das Spiel mal auswärts eklig gewinnen. Ne? Also dann sprechen wir hier jetzt richtig euphorisch. Aber deswegen, ich bin hochzufrieden mit dem 1:1. Das kannst du auf jeden Fall mitnehmen.
Ja, also das ist schon eindeutig, ne, dass man, wenn es einen Sieger gibt, es eigentlich die TSG hätte sein müssen, gerade hinten raus. Wir brechen dann schon so ein bisschen ein, gerade auch was das Fußballerische angeht, aber 15:6 Torschüsse, 2,2:1, X-Goals. Also schon nicht schlecht, wir hatten da schon auch eine gewisse Spielkontrolle, die uns hinten raus aber leider dann doch abhanden gekommen ist, so ein bisschen. Aber es hätte noch fallen können, du hast recht. Lemperle die Chance, dann Damar, der Freistoß aus 18 Metern. Es war möglich. Und trotzdem ist das ein typisches Spiel gewesen, auch vom Spielverlauf her, dass wir in den letzten 5 Jahren durchaus regelmäßig verloren hätten.
Genau. Und deswegen unterschreibe ich da den Punkt, das ist alles vollkommen okay. Ein weiterer Punkt, der mir wirklich aufgefallen ist, also jetzt nach 5 Spielen Chris Ilzer in dieser Saison, er versucht wirklich sein Äußerstes, ne, wir haben auch keine Doppel- oder Dreifachbelastung, aber eigentlich eine komplette Startelf zu etablieren. Ne, es läuft ja auch nicht schlecht, aber jetzt auch nicht überragend, sodass du sagen würdest, nee, wir wechseln auf gar keinen Fall irgendwelche Spieler. Aber Chris Ilzer versucht auf wenige Ausnahmen wirklich eine absolute Startelf zu etablieren. Er möchte nicht tauschen, wenn es läuft. Das siehst du allein daran, ne? Also Arthur Chavez ist jetzt nur reingerutscht, weil Haidari, also das unterstelle ich ihm jetzt, weil Haidari verletzt war und weil er nicht spielen konnte. Oder ich glaube, er war krank, habe ich gelesen. Irgendwie sowas. Ansonsten, ohne Chavez zu nahe treten zu wollen, ich glaube nicht, dass er begonnen hätte. Und genau das Gleiche. Prass ist zwar gerade, ne, ein Kandidat für Ilzer, der sehr, sehr früh eingewechselt wird und auch immer quasi der 12., 13. Mann ist, aber wäre Lemperle schon bereit gewesen, von Anfang an zu spielen, hätte auch Prass nicht gestartet. Also ich glaube, so taktische Überlegungen macht Chris Ilzer gerade relativ wenig. Er versucht zu gucken, was für ein Fußball möchte er spielen, was für Spieler braucht er da und versucht da eine Konstanz reinzubringen. Das Einzige, tatsächlich wirklich das absolut Einzige in dieser Saison, das so ein bisschen gegen meine Aussage spricht, ist dieser komische Change letzte Woche gegen Bayern, als er einfach ohne Not Kramaric gegen Damar getauscht hat. Das ist das Einzige, was so ein bisschen dagegen spricht, gegen das, was ich gerade gesagt habe. Ansonsten, wir versuchen hier eine absolute Startelf zu etablieren. Und bei der ist Damar
ich find's gut
drin.
Vom Ansatz.
Ja. Genau, finde ich tatsächlich auch gut.
Ja, du hast recht, aber wahrscheinlich muss das die Erklärung sein, ne? Ich denke, Chris Ilze hat ja auch gemerkt, was wir gemerkt haben. Ne, Damar kommt auf überraschend wenig Spielzeit. Er wird sicherlich auch eine gute Trainingswoche gehabt haben. Und natürlich ist ein Damar, wie soll ich sagen, agiler und aggressiver im Anlaufen als ein Kramaric. Das ist aber völlig natürlich. Das war wahrscheinlich auch schon vor 5 Jahren so. Da war Kramaric jetzt nie der Allerstärkste. Und das ist er jetzt mit Mitte 30 wahrscheinlich auch nicht. Aber trotzdem, ja, hast du völlig recht und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass es ja auf einigen Positionen total funktioniert. Also gerade bei den Außenverteidigern, bei der Doppelsechs, bei Touré, ne, auf diesen Aslani, diese ganzen Positionen, da wird gar nichts hin und her geschoben.
Ja.
Mir ist es nur wieder aufgefallen, dass er jetzt gesagt hat, okay, Kramaric ist Stürmer. Also Kramaric hat ja sowas Ähnliches wie Stürmer gespielt. Hat ja nicht auf seiner angestammten Position gespielt. Und das finde ich ja per se nicht schlecht, aber das ist ja so ein bisschen eine Änderung und fast schon eine defensivere Variante, weil sich ja Kramaric nichtsdestotrotz trotzdem fallen lässt.
Ja, aber das wird langfristig sich nicht halten. Denn jetzt ist also Lemperle hat ja jetzt schon 20 Minuten wieder bekommen.
Ja, ja.
Ich glaube jetzt diese Woche gegen Köln am Freitagabend wird Lemperle dann zu alter Stärke zurückfinden und wird dann komplett fit sein und der wird wieder in die Startelf kommen, bin ich mir ganz sicher. Also gerade auch gegen seinen alten Arbeitgeber, da wird er motiviert sein und hat sich's ja auch verdient. Er hat ja bis zu seinem Ausfall auch sehr, sehr gut gespielt und er ist ja auch saumäßig wichtig für unser Spiel, weil so hart wie es klingt, Lemperle macht oder bedient einen Spielertypen, den eigentlich niemand ersetzen kann bei uns. Er ist ein komplett anderer Spielertyp als Aslani, als Kramaric erst recht, weil Kramaric mittlerweile oder eigentlich ehrlich gesagt schon immer komplettes Tempo fehlt. Und er ist auch ein komplett anderer Spielertyp als Touré, weil ein Touré ist ein 1 gegen 1 Spieler, das ist ein Flügelspieler. Ein Lemperle ist, ich habe das tatsächlich auch nicht gedacht, als wir ihn den Transfer gemacht haben, weil ich ihn jetzt in Liga 2 nicht so oft gesehen habe, aber ich finde es wirklich überraschend, seit er bei uns ist, Lemperle ist wirklich ein richtiger Stürmer. Also der lauert an der Strafraumkante und möchte geschickt werden. Das ist ein richtiger Linienläufer. Und sowas haben wir die letzten Jahre wirklich nicht so oft gehabt. Der Einzige, der das auch zeitweise, zu guten Zeiten, ist auch schon lange her, einigermaßen so gemacht hat, war ein Bebu, als er gut in Form war. Wenn er vorne drin gespielt hat und nicht auf dem Flügel. Aber das ist eine Qualität, die brauchen wir, die haben wir sonst nicht. Und deswegen rutscht Lemperle da auf jeden Fall rein und Kramaric geht wieder zurück. Und für Prass bedeutet das die Bank. Da bin ich mir ganz sicher.
Das wäre zumindest naheliegend, auch was die Leistung und so weiter betrifft. Und das hätte jetzt vor 8 Wochen niemand gedacht, aber wir sind jetzt an dem Punkt, dass man sagen muss, du kannst Lemperle nicht benchen. Ja, der ist viel zu stark gewesen die letzten Wochen, war auch in den letzten 20 Minuten nochmal ein Faktor. Und ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Aber rein optisch ist das unser bester Stürmer. Also ich sehe häufig Szenen, wo ich denke, oh krass gemacht von Lemperle. Vielleicht, weil er so diese typischen Stürmereigenschaften hat. Ja, Aslani trifft häufiger. Ja, Aslani ist quasi mathematisch auch wichtiger. Aber Lemperle hat so diese Szenen, bei denen ich mir denke, oha, weißt du ein bisschen, was ich meine?
Ja, weil, und das ist jetzt echt ein bisschen hart, aber weil Aslani mich von seinem Bewegungsablauf erst deutlich agiler, aber auch einfach so ein bisschen an Luca Toni erinnert. Das ist, ne, Luca Toni, die älteren Zuhörer werden ihn vielleicht noch kennen, war ja in den 10er Jahren, würde ich sagen, einige Jahre bei Bayern vorne drin, auch knapp 2 Meter groß und jetzt wirklich kein wendiger, agiler Typ, vom Optischen. Sehr, sehr hölzern unterwegs gewesen. Aber der hat auch krasse Tore geschossen, die man von Luca Toni nicht erwartet
Technisch hätte. Schon eigentlich nicht schlecht.
Ja, es sah nur halt anders aus. Also aufgrund der Größe sah das jetzt halt alles nicht so elegant aus. Und ähnlich ist es bei Aslani auch. Aslani hat auch viele Momente, wo du dir denkst, boah, der kann richtig kicken. Ne? Und auch richtig schießen und kann sich auch einigermaßen schnell drehen. Und ist jetzt auch nicht der Langsamste. Aber ein Lemperle, der ist halt ein viel, viel vollständigerer Fußballer, jetzt auf alle Fähigkeiten hinweg betrachtet und hat eben noch diesen Stürmerinstinkt, den Aslani auch hat, aber bei Lemperle, da spüre ich irgendwie diese Torgeilheit noch viel mehr.
Ja, ja, und also ich war ja am Anfang sehr skeptisch und habe dann so ein Highlight-Video gesehen, wo man, glaube ich, die 16 Treffer sieht, die er für Köln geschossen hat in der zweiten Liga. Und da ist es mir direkt und unserem Bruder auch aufgefallen, der hat halt einfach auch ein krasses Stellungsspiel. Ne? Also das ist so einer, der will immer genau auf der Abseitslinie stehen. Und wenn er das halt auch tut, dann hat er auch das Tempo, dann wird er auch nicht mehr eingeholt. Ohne, dass er ein krasser, krasser Sprinter ist. Aber das ist schon auch nochmal eine Eigenschaft, die jetzt viele andere im Kader nicht so haben. Und natürlich in Kramaric auch gar nicht, aber auch nicht vor 5 Jahren. Deswegen ganz schwer zu vergleichen, aber ich hoffe sehr, dass es von der Fitness her reicht und wir am Freitag, übermorgen ist es ja schon soweit, Aslani und Lemperle wiedersehen und ja, wahrscheinlich Kramaric dann wieder in der Position 1 dahinter.
Genau. Ich muss ehrlich sagen, also Kramaric überzeugt mich jetzt in den letzten Wochen jetzt auch nicht übermäßig. Also ich gucke mir Kramaric mittlerweile nicht mehr an und denke mir, ohne sich darauf zu konzentrieren, boah, das ist ein Gamechanger, das ist ein Typ mit individueller Klasse, der uns aufs nächste Level hebt. Das ist in den meisten Spielen einfach mittlerweile nicht mehr so. Aber ich habe halt immer noch das Gefühl, dass er immer noch Dinge auf dem Platz tut, die man einfach nicht so wirklich sieht. Also vielleicht zu sprechen, Laufwege sehen, die andere vielleicht nicht sehen würden. Dass es einfach wichtig ist, ihn auf dem Platz zu haben und dass er vielleicht die anderen mittlerweile deutlich besser macht. Weil diese individuelle Klasse von Kramaric, die blitzt wirklich. Es tut mir wirklich leid, es zu sagen, aber ich finde, die blitzt immer seltener raus. Ganz, ganz oft sehe ich von Kramaric auch irgendwelche Fehler bei einer Ballannahme oder es gibt ja auch diese eine Szene da gegen Freiburg, wo Beste ihn dann noch fault, aber in Wirklichkeit, also er fault ihn auch, gab ja dann auch eine Freistoßsituation, aber Kramaric ist eigentlich über den Ball gestolpert bei seinem Dribbling, ne? Und dann haut Beste ihn halt um, also haben wir glücklicherweise einen Freistoß bekommen. Aber ja, es sind einfach mittlerweile ganz, ganz viele unglückliche Dribblings von Kramaric dabei und so weiter. Momente, wo er sich auch ab und zu ein bisschen zu spät vom Ball trennt. Man merkt so langsam, dass es nicht mehr allzu lange geht auf diesem Niveau. Aber ich glaube, mindestens in dieser Saison ist es noch sehr, sehr wichtig, dass er da auch vor allem die Jungen mitzieht.
Ja, ich glaube, dass du zum Teil schon recht hast, aber ich hatte ein sehr ähnliches Gefühl zumindest wie der DAZN-Kommentator in der 73. Minute. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der war sehr erstaunt, dass Kramaric runtergenommen wird. Und hat darauf verwiesen, dass es keine Offensivaktion der Hoffenheimer gibt, in die nicht Kramaric zumindest initial mit eingebunden ist. Und ob das jetzt wirklich so war, weiß ich nicht, aber mein Gefühl war zumindest ähnlich. Und man muss auch sagen, die nächsten 20 Minuten danach, es war halt wirklich komplett tot. Ne, den Freistoß können wir ignorieren und ja, die Lemperle-Chance war schon groß, aber das war ja eher eine Einzelaktion. Da war ja jetzt kein wirklicher Spielaufbau vorhanden in dem Sinne. Wenn es aber wirklich mal hinten rausgehen musste, weil Freiburg kann ja auch kompakt stehen, dann ist es vielleicht auch so ein kleines bisschen mittlerweile dieses Toni Kroos-Phänomen, dass man sich denkt, ja, der schiebt ja nur den Ball 8 Meter nach links, 10 Meter nach rechts. Und das ist halt das, was Kramaric mittlerweile zu über 50% tut. So ein bisschen den Toni Kroos spielen.
Und er bewegt sich auch wahnsinnig viel. Also dann Kramaric holt sich von überall im Offensivbereich den Ball ab und er hat ja auch keine feste Position. Er hat alle Freiheiten. Und gefühlt, egal ob es ein Touré ist, ein Aslani und ein Lemperle oder ein Prass, egal wer den Ball hat, es ist immer irgendwo ein Kramaric drumherum und versucht, sich quasi freizulaufen und eine Anspielstation zu schaffen. Das sind Dinge, die fallen jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Highlight-Compilation auf, aber das ist einfach wahnsinnig wichtig, auch für den Ballbesitz. Und deswegen sage ich ja, ist er wahnsinnig wichtig. Ich meine nur damit, der jetzt halt ja noch die krassen Dribblings macht, die krassen Schüsse in den Winkel, wo du dir denkst, boah. Aber es ist weiterhin so, dass er auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig wichtig für unser Spiel ist.
Ja, ja. Und das Problem ist halt, Jonas, Damar muss halt an diesem Punkt auch erstmal kommen, dass er wirklich abliefert. Und ich verstehe viele Fans, gerade auch Jüngere, die sagen, jetzt muss endlich Damar mal diesen Schritt machen und im Zweifel Kramaric auch mal draußen lassen. Ja, aber da müsste er halt irgendwas anbieten in der ersten Liga. Und ich habe tatsächlich so 2, 3 Kleinigkeiten vorbereitet. Kramaric ist, glaub's mir oder nicht, du hast es gerade selber gesagt, läuferisch besser, also fleißiger. Kramaric ist schneller, immer noch, hat eine bessere Passquote und eine bessere Zweikampfquote. Deutlich als Mohamed Damar. Und klar, Damar hat jetzt nur 140 Minuten gespielt, trotzdem sind die Werte alle eindeutig. Und man könnte ja sogar sagen, ja, Damar muss ja immer nur 30 Minuten ran und Kramaric immer 60. Also so diese Werte, die man nicht auf den ersten Blick sieht, ne, sowas wie Zweikampf, angekommene Pässe und so weiter. Es ist noch eine ziemlich, ziemlich klare Kiste. Und dann haben wir natürlich noch den Fakt, dass Kramaric ja einfach auch trifft. Bei der Nationalmannschaft regelmäßig und bei uns immerhin einmal. Aber ja, natürlich ist es so, wie du sagst. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, Jonas, dass mindestens eine Phase noch kommt in dieser Saison, wo dann wieder Kramaric innerhalb von 5 Spielen 3-4 Tore erzielt, wie auch letzte Saison.
Mit Sicherheit. Und sind wir mal ehrlich, keiner von uns kann sich vorstellen, dass Kramaric, wenn er in dieser Saison seine Spielzeit bekommt, dass er unter 8 bis 10 Saisontore schießt. Ne? Die hast du halt bei Kramaric mindestens garantiert, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, die schießt er sogar aus Versehen quasi, ja.
Ja, und also das ist schon eine Qualität, da muss da mal erstmal hinkommen. Und ja, wenn du halt eben dieser junge Spieler bist, der da vorbei will, dann musst du das vielleicht halt auch über solche Attribute wie Laufbereitschaft, Fleiß, Aggressivität und so weiter, musst du dich darüber eben anbieten. Weil das ist das, was du bestimmen kannst. Für Tore oder Vorlagen braucht es manchmal auch dieses bestimmte Spielglück. Aber mit sowas kannst du halt eben zeigen, dass du ready bist. Und wir wissen ja mittlerweile, wir sind einfach immer noch, und dieses Jahr extrem, eine wahnsinnig laufstarke Mannschaft. Mhm. Wir sind wahnsinnig fleißig, fast auf jeder Position. Also wenn ich jetzt sagen würde, wonach sucht Chris Ilzer eigentlich in den meisten seiner Spielern? Dann ist es wirklich Laufbereitschaft und Aggressivität. Ne? Auf fast jeder Position ist ihm das besonders wichtig. Und dann kannst du natürlich vielleicht auf einer oder anderen Position erlauben dir, dass jetzt vielleicht Kramaric jetzt nicht der Überspieler im Gegenpressing ist. Ja, ne? Aber dafür hat er eben andere Qualitäten. Aber dafür müssen halt diese Arbeiter um ihn herum, muss halt ein Aslani, ein Touré, in Avdullahu und diese ganzen jungen Typen, die müssen dann halt eben Meter machen ohne Ende. Und das tun sie ja auch.
Ja, ganz spannend. Wo ich mich ja getäuscht habe, ne, wenn wir jetzt schon bei diesen jungen Spielern sind, die natürlich auch sehr, sehr intensiv spielen, ist so ein bisschen Touré. Ich war davon ausgegangen, dass er noch nicht ganz so weit ist, jetzt diesen total festen, gesicherten Stammplatz zu haben, auch wenn ich schon auch wusste, dass er viel spielen wird. Jetzt war ich da aber auch, fand ich auch ganz spannend, was der Kommentator von DAZN wiederum zu ihm gesagt hat. Und zwar meinte er, und ich fand zumindest mal einen interessanten Take, dass er technisch in einigen Situationen einfach noch nicht ganz auf dem Niveau ist, um sein Spiel aufzuziehen.
Ich weiß, was er damit meint. Ich weiß, was der Kommentator damit meint. Also ein Touré ist ja so hoch veranlagt. Ja. Ne, der ist erst 19. Das ist ein Hochgeschwindigkeitsspieler.
Schnellster aber, Spieler der Bundesliga, hieß es am Wochenende.
Krass.
Aktuell.
Ne, ist echt krass. Aber du vergleichst ja dann quasi diesen Spielertypen mit ähnlichen Spielertypen, die vielleicht auf sein Niveau kommen. Und das Krasse bei Tourés Spielertypen ist einfach, diesen Spielertypen gibt es gefühlt nur auf diesem hohen Niveau. In der zweiten Liga als Beispiel oder bei schlechten Mannschaften, bei jetzt Mannschaften, die vielleicht unten rumkrebsen, und ich meine jetzt auch hauptsächlich halt so Zweitligamannschaften, so Fahrstuhlmannschaften, die können sich gar nicht leisten, solche Spielertypen in ihrem Kader zu haben. Auch wir haben ja in den meisten Jahren so einen Spielertypen nicht im Kader gehabt, so einen Hochgeschwindigkeitsspieler. Wenn du ein Spieler auf dem Niveau bist, der unter dieser Geschwindigkeit dribbeln kann, passen kann, dann bist du eigentlich ganz, ganz schnell im ganz oberen Regal. Ne? Also wir müssen Glück haben, dass Touré erst 19 ist und dass er deswegen bei uns ist, weil also dem seine Zukunft ist wahrscheinlich, da wird es noch sehr, sehr, sehr hoch hinausgehen. Aber wenn du jetzt natürlich in Touré mit sowas vergleichst, wie was wir in der Bundesliga schon gesehen haben, ne, mit einem Kingsley Coman oder sowas, ne, das ist ja noch so vergleichbar von so einem Spielertypen, dann ist natürlich Coman, was seine Technik angeht, was seine Tödlichkeit im 1 gegen 1 angeht und im Abschluss angeht, ist ein Coman natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Da fehlt es einem Touré natürlich. Aber ich glaube, der DAZN-Kommentator hat damit gemeint, um eben diesen nächsten Schritt zu gehen, damit man von Touré so redet, wie das könnte der nächste Coman werden, da fehlt es ihm halt noch so ein bisschen an dieser Technik. Das meinte er damit. Aber eigentlich ist es ein Kompliment für Touré, dass er quasi schon so viel in ihm sieht, dass er ihn da noch so teilweise kritisiert. Weil natürlich hat er recht, aber wäre er kein 19-jähriger Typ, der auch noch Fehler in seinem Spiel hat, dann sind wir mal ehrlich, dann wäre er einfach auch nicht bei uns.
Ja, ja. Ja, guter Punkt, ja. Und ja, das mit der Referenz verstehe ich ganz gut. Was er halt hat, ist zumindest potenziell, ne, diese Dribbling-Skills und auch vereinzelt mal diese enge Ballführung. Aber manchmal sieht es dann halt einfach so ein bisschen so aus wie, oh, hat er jetzt den Ball vergessen oder da ist die Ballverarbeitung einfach nicht so, dass er sein Tempo beispielsweise perfekt ausnutzt. Aber ich weiß gar nicht, ob das anders. Wir müssen vielleicht einfach nochmal sehen, wo Touré herkommt. Ne? Und das erklärt vielleicht auch, warum ich da so eine sehr konservative Perspektive drauf habe, weil der ja nie in der Top-Liga gespielt hat, als auch keine Top-Ausbildung genossen hat, irgendwie bei der Jugend von, was weiß denn ich, Ajax Amsterdam oder irgendeinem anderen großen europäischen Club. Der hat, glaube ich, 2 Jahre in Schweden gekickt, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und ist jetzt schon, das muss man auf jeden Fall sagen, auf Bundesliga-Niveau angekommen. Und das ist ja alleine schon mal krass.
Ja, es ist auf jeden Fall, Touré ist mittlerweile, und das ist einfach beachtlich, in jeder Vorbereitung von jedem Trainer, der unser Gegner ist, ist Touré ein Player to watch. Da wird jeder Trainer, wird vorher die Verteidiger explizit, ne, machen sie ja generell, aber explizit auf Tourés Spielweise hinweisen, ne? Dass man auf ihn gucken muss, weil der halt jederzeit den Turbo zünden kann. Und das ist schon beachtlich, weil in dem halben Jahr, letztes Jahr, da wurde es am Ende ein bisschen besser, aber als man da gehört hat, boah, hochveranlagter 18-Jähriger, der zu uns kommt für eine Menge Geld, war man im ersten Moment ja schon so ein bisschen enttäuscht. Und so langsam zahlt das zurück und ich bin wirklich gespannt, absolut. Ich bin wirklich gespannt, wo das noch hingeht. Aber hoffentlich wird er auch nicht zu schnell zu gut, weil da sonst ist es relativ schnell wahrscheinlich auch beendet mit uns.
Ja, ganz genau. Aber vielleicht lernt er ja auch mal so ganz langsam was daraus. Ne? Also zum Beispiel bei einem Maxi Bayer ist es jetzt ja schon so, dass es sich in die richtige Richtung doch wieder bewegt, ne? Was seinen Wechsel zum BVB angeht. Aber ob ein Tom Bischoff jetzt total jubelt, weiß ich nicht. Also da bin ich nach wie vor skeptisch, ob er nach dieser Saison sagt, oh, das war eine schlaue Idee oder vielleicht eher nicht.
Gut, ich finde, das ist schon nochmal ein anderer Schritt. Ob du bei Dortmund Stammspieler wirst, ist ein Riesenunterschied zum FC Bayern. Ne? Und dann gerade auch auf der Position.
Richtig.
Ein Bischof ist halt jetzt der Spieler, wenn Bayern Champions League gespielt hat und danach am Wochenende kein Gegner aus dem Top-Regal kommt, dann bekommt dann er seine Spielzeit. Er ist quasi dafür da, damit Jo Kimmich mal in die Eiswanne kann. Ne? Dafür wird er gekauft.
Ja, absolut. Die Frage ist halt, ob er nach der Saison sagt, das war sinnvoll, das so zu machen oder nicht. Weil so wirst du nicht Nationalspieler zum Beispiel.
Das nicht, genau. Aber nach dem Jahr wird er zumindest deutscher Meister sein. Da bin ich mir relativ sicher.
Wobei, jetzt muss ich ganz kurz die Fakten checken. Ich glaube, er hat sogar schon ein paar Minuten gehabt.
Kann das sein? Er hat jetzt gegen Bremen gespielt. Von Anfang an.
Ich meine Nationalmannschaft. Wurde er nicht irgendwann eingewechselt? Oder bin ich jetzt gerade völlig verwirrt?
Er ist doch nicht A-Nationalspieler, Tom Bischoff.
Ich glaube schon.
Bist du dir sicher?
8. Juni 2025 hat er gegen Frankreich gespielt, ja.
A-Nationalmannschaft?
Yes.
Okay.
Das hatte ich tatsächlich nicht. Aber es ist eigentlich egal, weil mein Punkt ist ja, er will sich ja fest in dieser Nationalmannschaft etablieren. Ich bin mir sicher, dass das ein festes Ziel von ihm ist. Und das ist er einfach nicht, weil er zuletzt wieder keine Rolle gespielt hat, nachvollziehbarerweise.
Ja. Auf der anderen Seite, ne, er hat noch so viel Zeit, aber ich gebe dir schon recht, ein Spieler, der so hoch veranlagt ist und in dem Alter zum FC Bayern München wechselt, dem sein Ziel ist es, auf jeden Fall Weltklasse zu werden. Ne? Und jetzt muss er halt für sich überlegen, auf welchen Weg werde ich eben Weltklasse. Und ob er das über diesen Weg schafft, ne, so lange da zu sein, bis er sich auf jeden Fall irgendwann dann etabliert oder ob es dann am Ende doch nochmal ein Leihgeschäft wird, kannst du nicht wissen. Aber so ist es jetzt halt einfach. Für uns ist es ja jetzt auch nicht so schlecht gelaufen. Wir haben ihn ja auch relativ gut ersetzt.
Ja, absolut, absolut. Lass mich doch nochmal einen ganz harten Übergang wagen, jetzt gegen Ende der Folge schon mal. Hättest du eigentlich gern, Jonas, einen Trainer, der am Spielfeldrand ein Hoffenheim-Trikot trägt?
ein Trikot oder irgendwas.
Ach, du verstehst die Anspielung noch nicht ganz.
Doch, gell? Weil Kwasniok das Trikot getragen hat vom 1. FC Köln. Nee,
immer. Ja, jedes Spiel, das verdammte Spiel.
Ich habe das nur ein, zweimal gesehen. Ich dachte, das wäre ein Gag fürs erste Spiel gewesen.
Nein, er trägt immer das andere. Also das, dass das Team gerade auf dem Feld nicht anhat. Ich finde es komplett verstrahlt.
Ach du Scheiße, ja gut. Ja, also Kwasniok war ja auch bei uns im Gespräch, ne, zeitweise.
Ja, absolut. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man beim FC Köln nur anfangen darf, wenn man auch das absolute Ziel hat, sich maximal zu verkulten, oder?
Also ja, genau, aber auf Krampf. Ne, wir haben ja da quasi Stöger, der das damals schon so versucht hat. Dann natürlich mit Steffen Baumgart jemanden, ja. Der das natürlich Endstufe. Dann auch. Ja, also ich weiß nicht. Aber mein Gott, soll er machen, wenn er will.
Ich glaube, er ist kein schlechter Trainer. Er hat es auch schon bei ein paar Teams gezeigt. Er kommt witzigerweise aus einer ganz ähnlichen Gegend wie wir selbst. So aus dem mittelbadischen Raum.
Ja.
Aber es ist trotzdem eine sehr eigenartige Geschichte. Trotzdem, Jonas, Köln kann ebenfalls sehr zufrieden sein, wo sie jetzt gerade stehen. Platz 7, genauso viele Punkte wie wir. Bei einem natürlich etwas leichteren Programm bisher. Sie haben gewonnen gegen, ich hatte es doch gerade rausgesucht, ne? Habe ich es wieder verloren? Ah, gegen Mainz gewonnen, gegen Freiburg gewonnen, ein Punkt gegen Wolfsburg, Niederlagen gegen Leipzig und Stuttgart. Das Gute ist, sie haben zuletzt jetzt so ein bisschen abreißen lassen müssen.
Genau. Ja, da fällt mir gerade ein, kannst du dich noch dran erinnern, als Peter Stöger dann zum Borussia Dortmund gewechselt ist? Und dann hat er beim ersten Spiel, sah er so aus, als wäre er einmal mit zu viel Klebstoff bewaffnet, einmal durch den Fanshop gelaufen und alles, was an ihm kleben geblieben wäre, hätte er angezogen.
Der sah
wirklich aus wie einmal durch den Fanshop geschleift. Der hatte jeden Merchandise-Artikel an, jeden einzelnen. Das war wirklich heftig.
Ja, also irgendwie, ich verstehe es ja schon auch ein bisschen, aber... Gut,
nee,
egal. Aber
grundsätzlich egal. Ist es mir ja egal, ne? Das ist ja nur so persönliches Gusto, was man da will und was man da auch für eine Botschaft, glaube ich, erzählen will. Aber irgendwie finde ich es immer am coolsten, wenn man sich einfach leger trägt. Also wenn man sich einfach schick anzieht, jetzt auch nicht im Anzug. Und wenn da irgendwo klein das Logo drauf ist, ne, beispielsweise auf einer Winterjacke, und da ist irgendwo klein dann das Logo drauf, meinetwegen, aber nicht mal das müsste meiner Meinung nach sein.
Der Grundgedanke ist ja auch irgendwo nett, ne? Wenn er jetzt wirklich damit aussagen wollte, ich bin auch Teil des Teams, dann würde ich sagen, super. Ich glaube aber, dass es mindestens bei Unterbewusst so eine Art ist, okay, ich bin jetzt hier der neue kultige Kölner Trainer, der maximal versucht, auch irgendwie Nähe zu den Fans herzustellen. Aber egal, fußballerisch spielt es keine Rolle und in Köln ist man aktuell sehr zufrieden mit ihm.
Ja, weißt du, was ich da immer so... Man versucht damit, glaube ich, so ein Gefühl zu erschaffen, so, dass man jetzt Teil dieser Familie ist. Aber genau. Ich finde immer, ich reflektiere das Ganze immer und denke mir dann immer so, also ich bin mir dessen sehr bewusst, dass das professionelle Trainer sind, die im Zweifel, wenn es nicht läuft, in diesem knallharten Geschäft, in einem halben Jahr vor der Tür sitzen. Und dann werden Richtig. Die privat nicht mehr mit dem 1. FC Köln-Trikot rumlaufen, ne? Kwasniok ist ja jetzt, also keine Ahnung, ich glaube jetzt mal nicht, Kwasniok war ja nie in seinem Leben Köln-Fan. Und wenn der nächstes Jahr gefeuert wird, dann wird er halt engagiert von dem nächsten Verein. Und für den kannst du ja dann zeitweise auch eine Nähe spüren. Aber dann so zu tun, als wäre man irgendwie hier der große Fan des Vereins, das finde ich immer irgendwie ein bisschen komisch. Weil ich bin mir dessen einfach durchaus bewusst, dass das einfach ein sehr professionelles Verhältnis ist, was auch jederzeit abbrechen kann.
Ja, und natürlich gibt es da gewisse Abstufungen. Jetzt irgendwie der HSV-Trainer Melvin Polzin, ja, ist ja so total verwurzelt mit dem Verein, auch was seine Vita angeht. Das ist irgendwo legitim. Bei Nagelsmann war es natürlich auch was anderes. Aber wenn man jetzt einfach so Coaches nimmt wie halt Ilze, ne, völlig normal, ne? Er geht den nächsten Schritt, geht in eine größere Liga, dann ist es halt nicht so. Und genauso ist es ja auch bei Kwasniok. Für den ist Köln einfach der nächstgrößere Schritt. Und er hofft noch auf den nächstgrößeren Schritt und hofft dann vielleicht früher oder später, sagen wir, Dortmund zu trainieren. So.
Ja.
Aber was ist denn jetzt mit dem ersten FC Köln? Also ist das eine Mannschaft, würdest du sagen, die uns da gefährlich werden kann, wo wir aufpassen müssen? Also sie haben ja mindestens mal einen Stürmer, der aktuell sehr gut in Form ist und den ich in dieser Art und Weise auch nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Jetzt habe ich ihn gerade verloren. Jakub Kaminski, oder zählt er überhaupt schon als Stürmer? Müsste man drüber diskutieren.
Ist eher ein Flügel, ja.
Ja, aber im weitesten Sinne auf jeden Fall zuletzt fleißig getroffen. Und deswegen ist es zumindest nach meinen Erkenntnissen jetzt nicht so, dass der erste FC Köln so einen völligen Anti-Fußball spielt. Ne? Also das sind schon Spiele, in denen auch was los ist, wo auch versucht wird, selbst Torchancen zu kreieren.
Ja, die haben ja jetzt auch mit El Mala da einen extrem spielstarken Spieler dazu bekommen. Ne? Also der macht ja auch bis jetzt einfach eine sehr gute Saison schon gespielt. Und ja, also sie sind mit Sicherheit nicht der klassische Aufsteiger, der sich da jetzt versucht, hinten reinzustellen. Dafür ist die Aufstellung dann auch viel zu offensiv.
Genau. Ja.
Aber grundsätzlich ist es halt einfach ein Aufsteiger. Und grundsätzlich muss man dann auch einfach mal sagen, dass das für uns gerade auch daheim jetzt auch dann ein Gegner sein sollte, wo du den Anspruch hast zu gewinnen. Das ist einfach so.
Auf jeden Fall, ja.
Und, also nicht böse gemeint, aber jetzt sage ich dir einfach einmal was. Als Beispiel. Bülter ist von uns weggewechselt, weil er eigentlich nicht mehr wirklich Stammspieler werden sollte. Oder weil er quasi nicht mehr das Niveau hatte, Stammspieler zu sein.
Er wäre auch kein Stammspieler, wenn er jetzt noch da geblieben wäre, sage ich dir.
Ist so. Und Bülter hat am Anfang dieses Jahres, er war in der Hinrunde letzten Jahres einer der besten Spieler bei uns.
Definitiv.
Auch wenn er natürlich der Einäugige unter den Blinden war in diesem halben Jahr. Ne? Aber er hat auf jeden Fall etwas, was ihn sehr, sehr wichtig machen kann für die Bundesliga. Gerade auch dieses Kämpferische. Aber wenn der Spieler von uns wegwechselt, weil wir ihn nicht mehr brauchen, und der hat eigentlich, er fällt jetzt aus am Freitag, aber bis dato hat er eigentlich nahezu jedes Spiel als Stammstürmer gemacht, dann spricht es natürlich jetzt nicht gerade für diesen Verein, dass der auf diesem Niveau ist, auf dem wir sind. Ne? Also da spielt quasi dann unsere Resterampe, sehr böse ausgedrückt, im Sturm.
Ja, und ja.
Bülter ist ein gutes Beispiel. Ich sag's nochmal, Bülter ist ein absoluter Top-Transfer für Köln als Aufsteiger. Bülter hat ja auch schon getroffen und Bülter ist dafür perfekt. Aber ich sage nur, dann sollten wir halt einfach nicht so die Angst haben vor diesem Team und sollten schon auch den Anspruch haben, das Spiel zu gewinnen und auch zu dominieren, spielerisch.
Klar, absolut. Und das betrifft ja verschiedene Spieler, die jetzt so vielleicht zwischen den Welten unterwegs sind. Ne? Eigentlich auch ein guter Transfer, zeigt es aber auch. Ne? Wahrscheinlich wird er jetzt Ragnar Ache spielen, gerade auch wenn Bülter verletzt ist. Ja. Ein Topmann in der zweiten Liga in Kaiserslautern wird man den auf jeden Fall vermisst haben, aber der kriegt halt noch nicht so einen richtigen Fuß auf den Boden, was ja klar ist. Erstmal, und vielleicht schafft das noch, auf dieses Bundesliga-Niveau zu kommen, peu à peu, aber er ist auf jeden Fall jetzt keiner, der noch die Liga zerschießen wird. Mhm. Ne? Und deswegen ist es natürlich nicht so, als würden wir jetzt gegen Heidenheim oder Pauli spielen. Ne? Muss man auch nochmal von den Zahlen her gucken. Köln hat nämlich etwas Geld. Die haben um die 20 Millionen für Transfers ausgegeben. Aber sind natürlich auch mit vielen Spielern jetzt in die Liga gegangen, die für die zweite Liga noch geplant waren.
Ja, mit Sicherheit. Ein Punkt wollte ich noch ansprechen. Der passt auch relativ gut jetzt zu dem Spiel am Freitag.
Ja.
Da bin ich bei der Pressekonferenz, bin ich darüber gestolpert. Mir war das schon so in etwa so bewusst, und das ist ja auch immer wieder Thema seit Jahren hier im Podcast, aber in dieser Größenordnung war mir das nicht klar. Hast du die Pressekonferenz gesehen?
Nach dem Spiel, meinst du?
Ja, nach dem Spiel.
Nee, nur die davor.
Okay, perfekt, dann kannst du nämlich jetzt raten. Wir haben 11 Gegentore gekriegt dieses Jahr, ne?
Ja.
Wie viele waren nach Standards?
Oh, ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen. Waren es 7 vielleicht?
Ja.
Wahnsinn, oder?
Absolut. Da muss ich ja fast schon die Mannschaft dafür loben, wie gut wir eigentlich im Verteidigen sind, wenn es diese verflixten Standards nicht gäbe.
Standards abschaffen, meine Meinung.
Ja, dann wären wir Meister. So. Wir gewinnen die Champions League ohne Standards.
Aber Jonas, ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich habe auch ein bisschen recherchiert und bin zufällig auf eine andere Info gestoßen. Köln ist die schlechteste Mannschaft bei eigenen Standards. Mhm. Glück gehabt. Trotzdem ist es natürlich Wahnsinn. Ich weiß nicht genau, wie du das beantworten würdest. Der Kicker hat, ich glaube, auch schon irgendwas darüber geschrieben. Nicht über die genaue Zahl, sondern halt über unsere Standardprobleme. Und hat halt auch viel darauf geschoben, so ein bisschen, dass halt mit Machida jetzt der Abwehrchef fehlt. Ich weiß nicht, ob die Antwort so einfach ist. Aber was man natürlich schon sagen muss, da sind jetzt Konstellationen zusammen, die so nie geplant waren. Ne? In der Vorbereitung hat man ja eigentlich Chaves und Machida sich zusammen einspielen lassen. Und dazu kam es dann quasi gar nicht.
Ja, aber ich würde sagen, um jetzt dazu sagen, dass mit Machida jetzt schon der Abwehrchef fehlt, dafür ist die Saison einfach noch nicht lang genug gelaufen.
Da hast du einen Punkt, ja.
Ne, wenn das jetzt der Spieler wäre, der jetzt seit anderthalb Jahren unsere Verteidigung führt und gefühlt kein anderer Spieler kennt es ohne ihn, meinetwegen. Aber er war jetzt quasi anderthalb Monate als Abwehrchef vielleicht geplant, länger nicht, und dann ist er jetzt halt weggebrochen. Also deswegen, es ist wirklich extrem bitter. Aber es ist jetzt nicht so, als würde jetzt ein wichtiger Bestandteil der letzten Jahre bei uns auf einmal fehlen. Ne, da muss man jetzt halt, wir haben ja dann auch reagiert mit Haidari. Und ich glaube schon, gerade auch jetzt momentan habe ich auch das Gefühl, dass es gar nicht mal so wichtig ist, wer im Zentrum spielt, weil das einfach mit Avdullahu, Burcha und vor allem Bernardo und Zufall so extrem gut funktioniert. Die stabilisieren zu viert unsere Defensive so sehr, dass der Fokus, unsere Innenverteidiger machen es auch gut, aber das entlastet unsere Innenverteidigung auch einfach extrem, dass wir mit diesen vier einfach ein wahnsinnig defensiv denkendes Bollwerk drumherum haben.
Absolut, ne? Und über Bernardo wurde schon an einigen Stellen gesprochen, ne? Auch in der Presse und so weiter. Wer aber ganz gerne mal vergessen wird, ist tatsächlich Wladimir Zufall. Und ich kam auch ein bisschen dadurch drauf, dass der Top-Kommentar unter dem Highlight-Video des letzten Spiels war eben das Lob an die TSG, dass man Wladimir Zufall auch noch ablösefrei bekommen hat und der jetzt so abreißt. Das ist schon stark. Stellen wir uns mal vor, wir hätten da nicht mehr nachgelegt, dann hätte die Position Akpo begleiten müssen. Und das wäre vielleicht schon irgendwie gut gegangen, aber sicherlich nicht mit diesen Offensivläufen noch zusätzlich. Also muss man wirklich sagen, da macht unser 33-jähriger neuer Tscheche schon eine sehr gute Figur.
Ja, bin auch wirklich gespannt, also wenn Jendreda irgendwann zurückkommt, ob das so eine eindeutige Geschichte wird. Ich glaube, da wird es dann schon auch ordentlich Konkurrenzkampf geben.
Also das, was ich von Jendreda bisher gesehen habe, war schon nicht schlecht, aber war nicht auf diesem Niveau, wie Zufall jetzt spielt. Übrigens, du hast es, glaube ich, auch gesagt, ne? Schon ein Skandal, dass man das wirklich so ausspricht.
Ja.
Also ich dachte, also ich war mir sicher, es heißt Kuhfall oder Chofall oder was weiß ich, aber doch nicht Zufall. Was ist das denn für eine Sprache?
Ich habe mich ja wirklich lange auch geweigert, obwohl ich wusste, wie man ihn ausspricht, tun, weil ich es so komisch finde. Aber meinetwegen, wenn jeder Kommentator und jeder ihn so ausspricht, dann wird er wohl so heißen. Dann müssen wir damit leben. Und ihr müsst dann auch damit leben, dass das halt wirklich perfekt ist für irgendwelche absolut dummen Wortspiele. Sobald er ein Tor schießt, dann ist es ein Zufallstreffer.
Zufallstreffer gegen Bayern, ja, genau.
Ja, weil Kimmich abgefälscht hat. Also das muss man dann halt ertragen mit so einem Namen.
Ja, ist aber nicht schlecht. Aber ja, ich glaube insgesamt sind wir gerade in einer ganz sonnigen Phase der TSG, solange es jetzt eben in den nächsten Spielen ansatzweise so weitergeht. Ne? Weil jetzt beginnt ja eigentlich so ein bisschen der zweite Teil. Nämlich genau diese Phase, in der es vermeintlich einfacher wird. Ne? Hoffenheim, Quatsch, gegen Köln spielen wir. Dann gegen St. Pauli, später dann nochmal gegen St. Pauli. Ich glaube, dann kommt schon Heidenheim. Also es sind dann wirklich ganz, ganz andere Gegner, die uns vor der Brust stehen. Und ja, da wird sich dann zeigen, ob das eine Mannschaft ist, die, wie ich am Anfang gesagt habe, die vielleicht das Potenzial hat, in die Conference oder Euroleague zu gehen. Ja.
Genau, dann würde ich sagen, dann begreifen wir jetzt sozusagen diesen Moment nach dieser Folge 223 so ein bisschen als Cut, wo wir die ersten fünf Spiele eingeordnet haben, die sehr schwer waren. Die haben wir hinter uns gebracht und dann sind wir jetzt einfach mal gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen weiterentwickelt. Und dann können wir Ende Oktober das nächste Fazit ziehen. Und da freue ich mich sehr darauf.
Ganz genau so ist es. Allerdings hoffe ich erstmal, dass wir nächste Woche nach dem Köln-Spiel auch Positives hier analysieren können. Danke dir, Jonas. Danke euch fürs Zuhören. Macht's gut.
Ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.